unsere Planungskalender für 2016 sehen noch ziemlich unbenutzt aus. Wenn ich da so an meinen Weekview denke, über den ich mich wieder freue und der ein ganz hilfreiches Planungsinstrument für mich ist. Sicher einige wichtige Termine haben wir da schon eingetragen. Die meisten Seiten sind aber noch leer, wie eine Tabula rasa. Und das ist Chance und Risiko zugleich. Selbst bei den eingetragenen Ereignissen wissen wir ja nicht, ob sie genauso stattfinden werden, wie wir uns das jetzt vorstellen. Über dem neuen Jahr stehen wie immer viele Fragezeichen. Ich denke, für jeden von uns, sowohl persönlich als auch gemeindlich. Angesichts dieser Ungewissheiten, die spannende Frage, wie können wir uns trotzdem gut und geistlich verantwortet auf das neue Jahr einstellen? Das ist die Frage. Wie können wir uns gut vorbereiten? Wie können wir ganz gezielt da hineingehen? Und nun hält Gottes Wort für uns eine Aufbruchsgeschichte bereit. Der da aufbricht, der weiß noch weniger als wir über das, was auf ihn zukommt. Er bricht nicht nur auf in ein neues Jahr, sondern in ein neues Land. Aber er kann nicht mal sagen, wo genau dieses Land liegen wird, wie es heißt und was ihn dort erwartet. Und vielleicht fühlen Sie sich ja ähnlich. Dass Sie in mancher Hinsicht sagen, ich weiß einfach nicht, was da auf mich alles zukommt. Und vor manchem, was ich nicht weiß, habe ich auch Angst. Nun, auf den ersten Blick erinnert die Geschichte unseres Mannes an die von Christopher Columbus. Da gibt es manche Ähnlichkeiten. Und spitze Zungen wiederum haben die Geschichte von Christopher Columbus mit dem Verhalten und der Strategie vieler unserer Politiker verglichen. Als er losfuhr, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo er war. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war. Und das alles mit dem Geld anderer Leute. Das ist Columbus. Und der Abraham, den wir heute Morgen beobachten wollen, der hatte einiges mit Columbus gemeinsam auf den ersten Blick. Als er aufbrach, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo er war. Da waren ihm die Leute und das Land völlig fremd. Und doch treten zugleich auch die Unterschiede zwischen Abraham und Columbus sehr schnell hervor. Mit geliehenem Geld war nichts bei Abraham. Was er mitnahm, war sein eigenes Vermögen. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Männern ist noch ein anderer. Bei Columbus, da kam der Antrieb zum Aufbruch von innen. Er wollte unbedingt, es drängte ihn, Indien zu entdecken. In einem Artikel über Columbus, der vor einigen Jahren erschien, wird das so beschrieben. Er will unbedingt über den Atlantik segeln, gepackt vom Entdeckergeist. Vermutlich 1479 heiratet er die Tochter eines portugiesischen Adligen, was ihm Zugang zum Hof in Lissabon verschafft. Dort wirbt er für den großen Plan. Der König lehnt ab. Enttäuscht, aber nicht erschüttert, schickt Christoph seinen jüngeren Bruder Bartolomeo nach London zu Heinrich dem VII. Gleiche Rede, gleiches Ergebnis. Paris ist als nächstes dran, aber beständig erfolglos. Beständig kratzt Columbus vor den Thronen Europas 8 lange Jahre. Warum gibt er nicht auf? Aus Arroganz? Aus Besessenheit? Angetrieben wird er letztlich von aggressiver Neugier und einer gesunden Egomanie. Soweit dieser Artikel, diese Bewertung von Christoph Columbus. Und das ist der entscheidende Unterschied. Columbus' Antrieb zum Aufbruch kam von innen. Er hatte sich diesen Plan in den Kopf gesetzt. Er wollte das Ding durchziehen, weil er es unbedingt wollte. Abraham war viel zögerlicher. Viel zögerlicher. Und der Antrieb für Abraham, und das ist der entscheidende Unterschied, der Antrieb zum Aufbruch für Abraham kam von außen. Und so lesen wir hier in unserem Text 1. Mose 12 ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, damals hieß er noch Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und so nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, dem erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Beth-El und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns dieses Wort wirklich ins Herz legst und jedem das gibst, was er jetzt braucht. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Gebet, dass wir 2016 in Gottes Auftrag unterwegs sind, in seinem Namen, nach seinem Willen und zu seinem großen Ziel. Das ist unsere Hoffnung, unser Wunsch, unser Gebet. Und vielleicht muss derselbe Gott, der Abraham losgeschickt hat, uns heute einen ähnlichen Anstoß geben wie dem Patriarchen. Bei dem sah es ja zunächst auch nicht nach Aufbruch aus. Anders als Kolumbus zeigte Abraham von sich aus keinerlei Anstalten, die Heimat zu verlassen. Ur war sozusagen seine ursprüngliche Heimat und schon sein Vater hatte von Ur aus eigentlich weiterziehen wollen ins Land Kanaan. Das hatte Tradition bei ihm, das lesen wir in dem Vers unmittelbar davor, in 1. Mose 11, Vers 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, auch Sarai, seine Schwiegertochter, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, also das liegt ganz unten im Zweistromland, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Also die sind nicht nach Kanaan gekommen. Wenn sie in ihrer Bibel eine Landkarte vorne drin haben oder mehrere, dann würde ich Ihnen raten, sich das mal anzugucken auf der Karte der Mittlere Osten zur Zeit der Patriarchen. Dann sehen Sie, Ur liegt hier ganz, ganz unten im Zweistromland. Und dann ziehen Sie nach Haran und wollen eigentlich nach Kanaan. Aber Sie kommen nicht über Haran hinaus, sondern bleiben hier in Haran gewissermaßen hängen. Und so ist es auch erst mit Abraham. Er kommt nicht über Haran hinaus, auch da war ein fruchtbares Land, auch da gab es gute Handelsverbindungen. Auch Abraham scheint da wieder sesshaft geworden zu sein. Und das Ende von Kapitel 11 sieht eher nach Sackgasse aus als nach Aufbruch. Und die spannende Frage ist nun, was bringt den Turnaround, wie wir sagen? Was ist das Momentum, das die ganze Sache zum Kippen bringt? Was sorgt dafür, dass Abraham dann doch noch loszieht und doch noch in Kanaan landet? Und die Antwort finden wir hier in unserem Predigttext ganz am Anfang in Vers 1. Der Herr sprach. Der Herr sprach, so geht's los. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis jeden Aufbruchs in einer Gemeinde, in einer Familie, in einer Ehe, in einem eigenen Leben, dass Gott spricht. Dass Gott da hineinspricht. Die Bibel sagt, Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Und wenn Sie so wollen, Gott spricht und es wird, das ist hier die Fortsetzung des Schöpfungsberichts mit anderen Mitteln. Gott redet und Gott verändert durch sein Wort. Und jeder von uns oder viele von uns könnten das persönlich bezeugen, wo Gott durch sein Wort uns erreicht hat und alles plötzlich anders war. Wenn Gott spricht, entsteht Bewegung. Und das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Und das ist unser Gebet, dass der Herr durch sein Wort auch in unser Leben hineinruft. Und dass er unser Leben immer wieder in Bewegung bringt. Auch ins neue Jahr hinein. Und ich will vorweg sagen, dieser Text gibt uns keine Antwort darauf oder noch keine Antwort darauf, wie wir die Raumfrage als Gemeinde lösen werden, die im neuen Jahr auf uns zukommt. Ob wir gehen sollen oder bleiben sollen, darauf gibt uns dieser Text keine Antwort. Er zeigt uns aber vielmehr göttliche Prinzipien, die für alle Weichenstellungen in unserem Leben wichtig sind. Und ich denke, wenn wir genau hinhören, dann können wir drei Zurufe aus diesem Text erlauschen. Der erste Zuruf lautet, heraus aus dem Trott, heraus aus dem Trott. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Geh raus. Heraus aus dem Trott. Oder wir könnten auch sagen, heraus aus der eigenen Sicherheit. Es war ja so vertraut, es war alles so gewohnt. Es hatte sich so gut eingespielt. Da war das Vaterland und die größere Verwandtschaft, die Sippe, das Volk, das Elternhaus. Sowas lässt man nicht einfach zurück. Und in damaliger Zeit schon gar nicht. Da hatte das nochmal ein ganz anderes Gewicht als heute. Gewohnheit, ihr Lieben, ist ja nicht unbedingt schlecht. Beharren, Stetigkeit, Treue, geduldig an einer Sache dranbleiben. Das ist ja gerade das Problem unserer Postmoderne, diese Sprunghaftigkeit, dass viele Leute überhaupt nicht mehr in der Lage sind, zuverlässig, beharrlich, treu, stetig an einer Sache dran zu bleiben. Gewohnheit ist nicht unbedingt schlecht, aber wie leicht kann das kippen? Dann wird aus Stetigkeit Langeweile, dann wird aus Beständigkeit Gewohnheit und aus Geduld wird nur noch Trott und lästige Pflicht. Das kann im Jugendkreis passieren, dass aus Stetigkeit Langeweile wird, Beständigkeit wird zur Gewohnheit, Geduld kippt um in lästige Pflicht. Das kann in einer Ehe sein, dass aus Stetigkeit Langeweile wird und aus Beständigkeit Gewohnheit und aus Geduld nur noch lästige Pflicht. Das kann für unser persönliches Leben mit Jesus gelten. Wir machen die ganzen Sachen noch irgendwie, aber es wird aus Stetigkeit Langeweile und aus Beständigkeit Gewohnheit und aus Geduld nur noch Trott und lästige Pflicht. Aber diese Pflicht ist nicht nur lästig, sondern sie ist gleichermaßen bequem, denn dieser Lebensstil gibt uns eine gewisse Sicherheit. Wir haben uns eingerichtet, wir haben die Dinge geregelt, es kommt nicht mehr viel Neues, wir haben die Überraschungsmomente so weit wie möglich ausgeschlossen und wir bilden uns ein, wir hätten damit unser Leben im Griff. Wie viel alter Trott hat sich in deinem Leben eingenistet? Wie viel alter Trott? Wie viele Dinge tust du nur noch, weil du sie eigentlich schon immer getan hast? Aber mit dem Herzen bist du gar nicht mehr dabei. Wie langweilig und wie berechenbar ist dein Leben geworden? Wovon machst du deine Sicherheit abhängig und wovon deine Geborgenheit? Manche Christen ziehen sich nur noch zurück. Je kleiner die Hausgemeinde, umso weniger Leute können uns stören. Je kleiner, umso ungestörter. Aber glauben wir ja nicht, dass Gottes Wort uns in Ruhe lässt. Dem Herr sei Dank, lässt uns sein Wort nicht in Ruhe. Er ruft uns heraus aus dem Trott. Er ruft uns heraus aus der eigenen Sicherheit. Er ruft uns heraus aus den falschen Gewohnheiten. Er sagt, komm, komm mit. Ich will dich in Neuland führen. Bei Abraham hieß dieses Komm heraus, geh heraus. Das war einerseits geistlich gemeint, aber auch wortwörtlich zugleich. Er musste wirklich das Land verlassen. Das war seine spezielle heilsgeschichtliche Situation. Für uns ist das vor allem geistlich gemeint. Geh heraus bedeutet nicht unbedingt, unseren Heimatort zu verlassen oder unseren Standort zu verlassen oder gar unsere Gemeinde zu verlassen oder noch schlimmer, unsere Ehe zu verlassen. Natürlich nicht. Aber komm heraus, das ist die Frage, wie soll ich in meiner persönlichen Situation neu aufbrechen? Von welchen Gewohnheiten oder gar Bindungen muss ich mich möglicherweise lösen? Komm heraus! Welche falschen Entscheidungen muss ich möglicherweise korrigieren? Komm heraus! Welche vertrauten, eingefahrenen Gleise muss ich verlassen, weil sie mir ja noch irgendwie lieb sind, aber nicht mehr Gottes Willen entsprechen? Komm heraus, sagt Gott, heraus aus dem alten Trott und prüf dein Leben. Geh, sagt Abraham, beziehungsweise sagt Gott zu Abraham, geh, komm mit. Und woher bekommt Abraham den entscheidenden Anstoß? Wie macht Gott das? Gott spricht. Das heißt ganz einfach in Vers 1, und der Herr sprach. Und der Herr sprach. Und dann sagt er wieder, Gott sagt, ich will dich segnen, ich will es dir zeigen, ich will dich mitnehmen, ich will dich zum großen Volk machen. Gott redet und sagt immer wieder, ich. Und Johannes Busch, der hat ein interessantes Buch über Abraham geschrieben. Das Buch heißt Ausländer auf Befehl. Und die Überschrift zum Eingangskapitel lautet, der Schöpfer ruft. Der Schöpfer ruft. Gott greift schöpferisch in dein Leben ein durch sein Wort. Wie hier bei Abraham. Und wenn Gott spricht, dann ist das direktes Schöpferhandeln Gottes. Abraham, müssen wir mal bedenken, war ein in der Wolle gefärbter Heide. Da waren keine frommen Voraussetzungen da. Etwa anders als bei Noah. Bei Noah steht, er wandelte mit Gott. Aber was war Abraham? Abrahams Tradition war der Turmbau zu Babel. Das war seine Tradition. Und über seinen Vater wird in Josua 24, Vers 2 gesagt, dass er ein Götzendiener war. Lesen Sie mal nach, was über den Terach da steht. Er war ein Götzendiener. Das war der Vater von Abraham. Da war nichts mit frommer Familie oder gutem Hintergrund. In Abrahams Leben gab es kaum Anknüpfungspunkte. Abraham war durch seine Tradition nicht vorbereitet, überhaupt nicht. Und jetzt kommt alles auf die Kraft von Gottes Ruf an. Und der ist stark. Der ist stark. Und Gottes Ruf ist so stark, dass er selbst die stärksten Bindungen in dieser Welt aushebelt. Und für Abraham waren diese stärksten Bindungen eben Vaterland, Sippe und Elternhaus. Das hatte damals noch, wie wir schon sagten, ein ganz anderes Gewicht als heute. Gottes Ruf hebelt das aus. So stark ist Gott. Und Aufbruch ist Risiko. Wir müssen bedenken, zu dem Zeitpunkt ist Abraham auch nicht mehr der Jüngste. Das sehen wir in Vers 4. Da zog Abraham aus. Abraham aber war 75 Jahre alt. Jetzt können sich alle 75-Jährigen besonders angesprochen fühlen, als er auszog. Und er wird noch 100 Jahre leben, aber er weiß das zu dem Zeitpunkt nicht. Er wird sein angestammtes Bürgerrecht verlieren. Das ist so ähnlich, als wenn jemand sein Beamtenrecht aufgibt und seine ganzen Pensionsansprüche. So wird es bei Abraham laufen. Er wird das alles verlieren. Und all diese Brücken soll er abbrechen. Heraus aus dem Trott. Und noch eine weitere Beobachtung, ihr Lieben, kann uns ermutigen. Das hier in Haran ist übrigens nicht der erste Ruf an Abraham. Bei dem hat es auch ein Weilchen gedauert. Der ist auch nicht sofort gekommen. Der hat es auch nicht gleich gecheckt, wie wir sagen würden. In Ur, da hatte Gott ihn ja schon einmal angesprochen. Das können wir in Apostelgeschichte 7, Vers 2 lesen. Gott erschien Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh in das Land. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und dann in Haran hat ihn erneut der Ruf getroffen. Das kann uns trösten, ihr Lieben. Auch bei Abraham hat es eine Weile gedauert, bis er es kapiert hat. Aber Gott hat nicht locker gelassen. Und Gott hat an ihm festgehalten. Und Gott hat ihn wieder gerufen und dann in die Spur gebracht. Wir wissen nicht, warum er zwischenzeitlich in Haran stecken blieb. Das wissen wir nicht. Die Bindung an die Sippe war vielleicht zu stark. Oder sollte er vielleicht noch warten, bis der Vater stirbt. Aber irgendwann stirbt dann der Vater. Und da ruft ihn Gott. Da erinnert er ihn an diesen ersten Ruf, der schon in Ur in Chaldäa erklungen war. Und da geht er dann los. Und da kann ihn nichts mehr aufhalten. Wisst ihr, zu dem Zeitpunkt war Abraham längst kein junger Draufgänger mehr, der ein Abenteuer suchte oder sich die Hörner irgendwie abstoßen wollte. Das war ja alles längst vorbei. Nein, er war ein reifer Mann. Er war ein reifer Mann, der es wagte, Gott zu vertrauen. Das war Abraham in der Situation. Und so löste er sich von der Sippe. Er nimmt nur seine eigene Frau mit und die eigenen Mitarbeiter, also jene Knechte und Mägde, für die er verantwortlich war, und natürlich seine eigenen Tiere. Das war der Teil seines Vermögens. Die nimmt er mit und dann geht's los. Und dann schließt sich noch ihm der junge Neffe Lot an, dem sein Onkel wahrscheinlich imponiert. Endlich mal was Neues, endlich mal einer, der durchzieht. Und Lot schließt sich ihm an und geht mit und erlebt sehr, sehr spannende Dinge mit diesem Onkel Abraham. Und jetzt geht's los. Alle Brücken soll er hinter sich abbrechen und wird erst später erfahren, wo das eigentliche Ziel seiner Reise am Ende genau liegt. So viele Hürden, so viele Fragen, heraus aus der eigenen Sicherheit. Ihr Lieben, das kann auch Einsamkeit bedeuten, herauszugehen aus der eigenen Sicherheit. Im Hebräerbrief steht dann später über Abraham: Durch den Glauben ist er ein Fremdling geworden in dem verheißenen Land. Ein Fremdling, Einsamkeit. Ich habe jetzt bei der Tagung, bei der ich in Schwäbisch Gmünd zu sprechen hatte, von einem Missionar erfahren, Jonathan, der in Laos tätig ist, seit Mai, 28 Jahre alt. Er hilft dort beim Reisanbau. Er ist so eine Art Agraringenieur und versucht, die Menschen mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen und zu gewinnen. Er hat im Mai dort begonnen. Es sind sehr schwierige Rahmenbedingungen. Die personelle Situation ist nicht einfach. Er kriegt wenig Unterstützung dort vor Ort. Und das ist eine harte, einsame Situation im Grunde genommen. Aber er ist gegangen. Und der Herr trägt ihn durch. Geh heraus. Das Neuland, ihr Lieben, in das Gott uns führt, ist oft kein Schlaraffenland. Es ist oft kein Schlaraffenland. Gott mutet uns zu, dass wir in Konflikte gestürzt werden. Er mutet uns das zu und dass es einsam um uns werden kann. Und es gibt zurzeit, wie wir das gehört und gelesen haben, eine kritische Entwicklung auch in dem evangelikalen Lager. Es scheint momentan vieles auseinanderzubrechen, was vor etlichen Jahren noch, vor 20 Jahren noch viel stabiler erschien. Ich denke, das ist schon eine dramatische Entwicklung, dass ein führender Repräsentant, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz und zugleich des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Michael Diener, jetzt in Interviews ganz fundamentale Grundüberzeugungen der Evangelikalen in Frage gestellt hat, auch im Bereich der Ethik. Aber noch wichtiger als die ethische Spezialfrage war, wie er dabei mit der Bibel umgegangen ist. Und dann gab es in der Tageszeitung Die Welt, die ein Interview mit ihm gemacht hatte, diesen Titel: Chef der Evangelikalen will Homo-Verdammung stoppen. Nun würde ich mal sagen, Michael Diener ist nicht unser Chef und es gibt bei uns auch keine Homo-Verdammung. Aber problematisch ist, wie er sich in diesen Interviews geäußert hat. Wir sehen seit längerem, dass er eine stärkere Nähe zur liberalen Führung der evangelischen, sogenannten evangelischen Kirche in Deutschland sucht. Wir sehen seit langem, dass er immer wieder die eigenen bibeltreuen Leute angreift und attackiert. Und dass er jetzt zu diesem Beispiel der Homosexualität gesagt hat, Homosexuelle könnten in Gemeinden mitarbeiten, nach dem Motto, das sei überhaupt kein Problem. Er betont, dass wir als evangelikale Bewegung auch andere Auslegungen der Heiligen Schrift in dieser Frage stehen lassen, als ob es nur um unterschiedliche Auslegungen ginge, als ob die Heilige Schrift nicht eindeutig wäre in dieser Frage, wie homosexuelle Praxis zu bewerten sei, als ob alles relativ sei, dass eigentlich problematisch ist, wie er hier mit der Bibel umgeht und welches Bibelverständnis er damit offenbart. Und dann sagt er beispielsweise, dass wir in dieser Frage die Grenze nicht so ziehen sollten, dass Menschen, die ein anderes Verständnis zur Homosexualität haben, nicht mitwirken dürften. Und er schätzt auch jene, die das ausdrücklich befürworten, weil sie gelernt haben, diese Stellen der Heiligen Schrift anders zu lesen. Er sagt, ich persönlich lese das konservativ, aber wir lassen auch andere stehen, die es anders lesen, als ob es nur um ein anderes Lesen ginge. Als ob es hier nur um eine andere Tradition ginge. Als ob die Bibel nicht eindeutig wäre. Das ist das Problem dieser Äußerung. Dass der Anschein erweckt wird, die Bibel gibt uns keine verbindliche Linie vor. Ich persönlich sehe das zwar noch konservativ, aber andere können das ganz anders sehen. Und das können wir dann, dem können wir dann genauso eine Berechtigung zugestehen. Liebe Geschwister, das ist nur ein Beispiel dafür, wie hier von einer sehr hohen evangelikalen Stelle aus der Wahrheitsanspruch der Bibel zurückgenommen wird. Und ich denke, auch da kommt im neuen Jahr noch einiges auf uns zu, wenn wir treu zum Wort unseres Herrn stehen wollen. So viele Hürden, so viele Fragen. Und doch hat Gottes Wort die Kraft, all diese Widerstände und Fragen schließlich zu überwinden. Da zog Abraham aus. Ihr Lieben, möge der Herr es schenken, dass wir auch reagieren, wenn er ruft. Möge der Herr es schenken, dass wir seinen Ruf nicht überhören. Und lasst uns immer wieder beten, Herr, wo willst du mich hinschicken? Wo willst du mich rausholen? Wovon willst du mich lösen? Herr, was hast du mit mir vor? Lass mich's hören. Und nun kommt schon gleich ein starker Trost. Ihr Lieben, wenn Gott uns irgendwo herausruft, wenn Gott zum Aufbruch bläst, dann hat er immer schon ein besseres Ziel im Blick. Und das ist die zweite Ermutigung, der zweite Zuruf, den wir aus diesem Abschnitt entnehmen. Erstens hatten wir gesehen, heraus aus dem Trott und zweitens nun voraus in neues Land. Zweitens voraus in neues Land. Gott sagt, zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Für uns ist das in der Regel nicht eine neue Stadt, sondern vielleicht eine neue Verantwortung, eine neue Aufgabe, ein neuer Gehorsam, eine neue Entscheidung. Was hat der Herr mit dir vor? Voraus in ein neues Land. Und das klingt für unsere Verhältnisse, als Gott das sagt, natürlich etwas vage, etwas nebulös. Gott sagt am Anfang nicht gleich, voraus in ein neues Land und ich zeige dir genau den Platz in Kanaan, sondern er sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das genügt, ich werde es dir zeigen, aber geh erst mal los. Und dann werde ich es dir schon zeigen. Aber das ist trotzdem eine sichere Sache. Warum ist es eine sichere Sache? Weil Gott sagt, ich. Darum ist es sicher. Weil Gott sagt, Abraham, Jürgen, Tabea, du brauchst keine Angst zu haben. Ich zeig's dir. Ich zeig dir dein Land. Dieter, geh los. Mach es. Und ich bring dich dahin, Steffi, wo ich dich haben will. Ich zeig es dir. Ich sag Gott. Gott sagt ich. Wenn Gott dich herausruft, dann weiß er, was er mit dir vorhat. Und bei Abraham wird daraus eine neue Epoche der Heilsgeschichte. Gott stellt ihm so viel in Aussicht. Er wird zu einer großen Nation werden. Er wird in besonderer Weise Gottes Segen erfahren. Er wird einen großen Namen bekommen. Gott wird sich mit ihm identifizieren. Gott wird ihm einen umfassenden Schutz bieten auf dem Weg, den er ihn führt. Das sehen wir in Vers 3. Ich will dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das heißt, Abraham, wer sich mit dir anlegt, legt sich mit mir an. Und so hat es der Herr Jesus uns dann übrigens auch zugesagt. Er hat gesagt, wer euch verachtet, der verachtet mich. In Lukas 10. Das dürfen wir auch gerne für uns in Anspruch nehmen. Wer uns verachtet um Jesu Willen, der verachtet den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat versprochen, dass er sich mit uns identifizieren wird. Dass er uns umfassenden Schutz anbietet. Das hat er auf der ganzen Linie zugesagt. Und der Abraham bekommt also diese großartige Aufgabe. Er soll der Kanal werden, durch den Gottes Botschaft in die Welt hineinkommt. Er soll der Kanal werden, durch den dann am Ende der Messias für alle Welt geboren wird. Und durch Abrahams Leben, sagt Gott, sollen ganz viele andere gesegnet werden und er soll selber gesegnet sein. Und ihr Lieben, das war natürlich eine besondere heilsgeschichtliche Situation. Aber an Gottes Grundprinzip hat sich nichts geändert. Gott sagt auch dir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will, dass du für andere zum Segen wirst, dass ich durch dich anderen Gutes tun kann, dass durch dein Leben mein Wille auch für andere geschieht. Aber ich will dich auch selber segnen. Ich will dich segnen, sagt Gott dir zum Beginn dieses neuen Jahres. Was für eine Zusage, was für eine Ermutigung. Das neue Land vor uns ist voller Verheißungen. Aber ihr Lieben, um diese Verheißungen zu erfahren, müssen wir losgehen. Verstehst du, wenn du diese Verheißung erfahren willst, musst du sie ergreifen, musst du losgehen im Gehorsam gegenüber deinem Herrn. Musst sagen, Herr, ich bin bereit, es zu wagen auf dein Wort hin. Ich bin bereit, loszugehen um deinetwillen. Ihr Lieben, sind wir noch bereit, neu aufzubrechen? Hast du noch den Eifer, Neuland für Jesus zu erobern? Oder sind wir schon so sehr in unseren alten Sesshaftigkeiten festgewachsen, dass unser ganzes Glaubensleben auch nur noch aus lauter Gewohnheiten besteht? Der Herr will dir helfen. Er will dich in neuen Schwung bringen. Neues Land für Abraham, neue Aufgabe. Der Herr will dir helfen, ganz bestimmte Dinge in deinem Alltag zu ändern, die bisher noch nicht mit seinem Willen im Einklang stehen. Er will dir das zeigen und er will dir die Kraft schenken und den Mut schenken, das zu ändern. Er wird es tun. Hab doch keine Angst, sei doch nicht so kleinmütig. Und vielleicht will er dich auch auf den einen oder anderen Menschen stoßen, um den du dich kümmern sollst, den du bisher links liegen gelassen hast. Der Herr ist doch da, er arbeitet doch an unseren Herzen und wir können immer wieder beten, Herr, wo soll ich neu aufbrechen? Was würde passieren, wenn wir alle heute nach dieser Predigt und nach unseren Gesprächen und nach dem Kirchenkaffee dann nach Hause gehen und jeder von uns still wird und sagt, Herr, wo soll ich neu aufbrechen? Herr, bitte zeig's mir. Lass mich erkennen, wenn ich irgendwo in irgendeinem alten Trott bin. Lass mich erkennen, wenn ich mich irgendwo auf meine eigenen Sicherheiten verlasse. Und bitte, bitte, lass mich treu und gehorsam vorausgehen in das neue Land, das du mir zeigst. Lasst uns doch so beten. Das ist der zweite Zuruf. Und auch für uns dürfen wir wissen, hat der Herr ein Land voller Verheißungen bereit. Auch für dich hat der Herr ein 2016 voller Verheißungen bereit. Das darfst du ihm glauben. Gott sagt auch zu dir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott lässt dich doch hier nicht auf der Erde, damit du täglich deine Brötchen holst, die Tageszeitung liest und einmal in der Woche zur Bibelstunde gehst. Darum lässt Gott dich doch nicht hier in dieser Welt. Er hat doch viel mehr mit dir vor. Ergreife die Verheißung und nimm dir den Abraham zum Vorbild, von dem es hier in Vers 4 heißt. Und das ist so wunderbar, so schlicht und klar zu lesen. Da zog Abraham aus. Er macht's einfach, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Da zog Abraham aus. Er legt den Vorwärtsgang ein. Er wird Ausländer auf Befehl, wie Johannes Busch das genannt hat. Und er bleibt nicht Kleinbürger nach eigenem Gutdünken. Er bleibt nicht Kleinbürger nach eigenem Gutdünken, sondern er wird Ausländer auf Gottes Befehl. Und einmal in Bewegung lässt er sich dann nicht mehr aufhalten. Weiter, weiter, immer weiter. Die Leute in seinem Umfeld werden in den Strudel dieser Dynamik mit hineingezogen. Die Sarah wird mit reingezogen. Der Lot wird mit reingezogen. Weiter, immer weiter. Das heißt, wenn du vorangehst, dann kann Gott das gebrauchen, um auch andere mitzuziehen. Dass andere sozusagen in den Schwung, in den Sog deiner Dynamik, die Gott dir schenkt, mit hineingerissen werden. Aber im Laufe der Situation müssen sie sich dann selbst entscheiden. Sarah muss sich später selbst entscheiden. Lot muss sich später selbst entscheiden. Aber erstmal hilft der Schwung von Abraham, dass sie alle mitkommen. Aber Abraham lässt sich dann nicht mehr aufhalten. Und jetzt sehen wir, wie er hier durchzieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Vers 5. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land, jetzt geht's richtig los, bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten zu der Zeit aber die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug da sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute auch dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Das ist hochinteressant. Er versteckt sich nicht irgendwo am Rande dieses Landes. Er bleibt nicht inkognito. Er sagt nicht, naja, hoffentlich merkt keiner, dass ich da bin. Sondern er durchzieht das Land. Erst Sichem, dann weiter ins Gebirge, östlich von Bethel. Bethel, müssen Sie wissen, liegt etwa 11 Kilometer nördlich von Jerusalem. Ai, 3 Kilometer östlich von Bethel. Und Abraham weiß, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Und Gott gibt ihm diese große Zusage. Du, deine Nachkommen werden in diesem Land nicht mehr Ausländer sein. Nicht mehr Ausländer sein, es wird ihnen gehören, weil Gott es ihnen schenkt, weil es sein Land ist. Und dann schaut euch das nochmal an, diese Begegnung ausgerechnet in Sichem. Dass er ausgerechnet dort den ersten Altar baut. Wisst ihr, wofür Sichem ein typisches Beispiel ist? Dafür, wie Gott uns Neuland gewinnen lässt. Im schwierigsten Umfeld, im heidnischsten Land. Dieser Baum dort, diese Eiche More aus Vers 6, heißt eigentlich wörtlich Terebinte des Deutens. Hier wurden Orakel erteilt. Diese Eiche More war der Ort des schlimmsten Götzendienstes. Diese Eiche More war ein grausames Symbol für heidnischen Okkultismus, wenn Sie so wollen. Und hier setzt Gott sein Zeichen. Der Altar wird mitten in der Welt gebaut. Und daran sehen wir auch, jeder Ort, wenn Gott da ist und wenn Gott ihn nutzt und segnet, kann zum Segensort werden. Weil Gottes Stärke entscheidend ist. Und wenn das Neuland, in dem du wirkst, noch so steinig ist und wenn der geistliche Boden, auf dem du das Wort des Herrn weitergibst, noch so verbrannt ist, Gottes Segen kann alles zum Blühen bringen, auch in deiner Familie, auch in deinem Jugendkreis, auch in deiner Nachbarschaft. Gottes Segen kann alles zum Blühen bringen. Und so kann Abraham hier getrost seine Neulandmission beginnen. Und so baut er diesen Altar. Er baut ihn nicht als ein magisches Gegenheiligtum zu diesem okkulten Orakel gewissermaßen. Er baut ihn nicht in irgendeinem magischen Sinne, sondern er baut diesen Altar als Erinnerung und als Zeugnis. Das ist ein Zeichen, das er dort setzt. Ich musste so denken an die erste Mondlandung der Amerikaner mit Apollo 11 1969. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben die amerikanische Flagge auf dem Mond gehisst. Sie haben die amerikanische Flagge dort gehisst, wo sie waren. Und genau das macht Abraham. Er hisst Gottes Flagge. Er sagt, Gott ist hier. Er ist der Herr über alles. Auf ihn ist Verlass. Er ist lebendig. Und seine Gegenwart macht selbst eine so verbrannte Erde wie diese Gegend um die Eiche More wieder lebendig. Und Abraham macht es wie Neil Armstrong, der die Flagge hisst und sagt, hier, auch hier ist Gott und überall können wir ihn anrufen. Das ist der zweite Zuruf, der uns aus diesem Text erreicht. Heraus aus dem Trott war der erste und der zweite Zuruf voraus in Neuland. Du sollst dich nicht aus der Welt zurückziehen, sondern wir sollen mitten im Trommelfeuer des gottlosen Chaos die Meilensteine unseres Herrn aufrichten. Mitten im Trommelfeuer des gottlosen Chaos von Jesus reden. Mitten im Trommelfeuer des gottlosen Chaos Zeugnis geben. Mitten im Trommelfeuer des gottlosen Chaos möglicherweise einen Hauskreis gründen. Gott ist da. Aber so entschlossen Abraham auch losgezogen ist, so konsequent er Kurs hält, auch das müssen wir ehrlich sagen. Das Neuland empfängt ihn nicht mit offenen Armen. Die Probleme lösen sich nicht schnell in Wohlgefallen auf. Es braucht Zeit, Durchhaltevermögen. Er muss manchmal sicherlich die Zähne zusammenbeißen. Er muss Geduld lernen. Die Verheißungen erfüllen sich eben nicht im Eiltempo. Ein eigenes Volk im eigenen Land, dem alles gehört. Zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht mal einen Sohn. Zu dem Zeitpunkt. Es dauert. Und wie kann man da trotzdem durchhalten? Du, und das ist am Ende auch die Frage für dich und für mich. Wie können wir trotzdem durchhalten? Wurzeln schlagen im Neuland. Mutig die Flagge Gottes hissen. Das ist in der Regel keine schnelle Lösung. Und je größer die Perspektive, umso mehr Geduld brauchen wir. Wie soll er das aushalten? Wie sollen wir das aushalten? Und da erreicht uns die dritte Ermutigung aus diesem Text. Heraus aus dem Trott, voraus ins neue Land und schließlich drittens aufwärts den Blick. Das ist das Entscheidende. Aufwärts den Blick. Und das sehen wir hier, wo er diesen Altar baut. Das sehen wir aber auch in Vers 7. Abraham wendet sich an den Herrn und der Herr erscheint ihm. Der Herr redet zu ihm und er stellt diese persönliche Verbindung zwischen sich und seinem Boten immer wieder her. Da heißt es in Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und Abraham antwortet darauf und er baut dort ein Altar dem Herrn, der ihm erschienen war, der sich ihm gezeigt hat, der ihm gesagt hat, Abraham, ich bin nahe dran an dir, ich lasse dich nicht allein. Aufwärts, aufwärts den Blick. Und es ist atemberaubend, wie Gott von Anfang an den Blick seines Boten auf sich zieht. Und das gilt bis heute. Gottes Ich, Gott sagt immer wieder ich schicke dich, ich bin bei dir, ich segne dich. Gottes Ich sucht unser Du. Und Gott will dich ganz nah an sich ranziehen. Er will dir immer wieder klar machen, ich bin doch da. Ich sehe dich doch, du bist doch unter meinem Schutzschirm. Dir kann doch gar nichts passieren. Ihr Lieben, wenn wir fragen, warum Abraham durchgehalten hat, auch später, als es dann noch schlimmer wurde, als hier in diesem ersten Abraham-Kapitel, warum er durchgehalten hat, dann liegt hier die Antwort. Der lebendige Gott hat den Abraham von Anfang an in dieses persönliche Verhältnis zu sich hineingezogen. Das war das Geheimnis. Er ist immer mitgegangen. Er ist immer da gewesen. Und für uns ist dieses Verhältnis zu dem persönlichen Gott, in das er uns hineinzieht, durch den Herrn Jesus doch noch viel enger geworden. Weil Gott sich uns doch noch viel deutlicher gezeigt hat. Weil er doch selber, und darüber haben wir jetzt zu Weihnachten ja ausführlich immer wieder gesprochen und die Bibel studiert, er ist doch selber in diese Welt reingekommen. Und durch den Herrn Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen und der auferstanden ist und der sagt, du darfst ein persönliches Verhältnis zu mir haben. Wende dich doch an mich. Ich bin nie weiter entfernt von dir als ein Gebet. Dadurch ist der lebendige Gott, dadurch ist Jesus Gottes Sohn, der auch Gott ist, uns viel, viel näher noch gekommen als dem Abraham damals. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann wird er dafür sorgen, auch im neuen Jahr. Jesus wird dafür sorgen, dass dein Blick nach oben immer wieder frei wird. Er wird dir das schenken. So wie es in einem alten Christenlied heißt, ob rings um euch bang die Götzennacht steht. So war das an der Eiche Moriah. Ob rings um euch bang die Götzennacht steht und wehrt's euch zu lang, bis dass sie vergeht, so sei euer Hoffen nach oben gericht. Der Himmel ist offen. Bei Jesus ist Licht. Das ist die Verheißung. Und ich musste an diesen chinesischen Christen denken, der einst reich und begütert war. Und dann hat er sich bekehrt und war in die Gemeinde eingetreten und hat das öffentlich gemacht. Und er hat dann von seiner Sippe viel zu leiden gehabt. Die haben ihn fertig gemacht. Leute haben sein blühendes Geschäft boykottiert. Er wurde immer ärmer. Und eines Tages haben ihn dann nichtchristliche Freunde besucht. Und die mochten ihn eigentlich. Und die haben ihn aufrichtig bedauert und haben gesagt, du Armer. Statt deinem prächtigen Haus von früher hast du jetzt nur noch deine bescheidene Hütte. Statt deines herrlichen großen Gartens hast du nur noch diesen kümmerlichen Acker. Was ist geworden aus deinem ganzen Besitz? Und da soll dieser Chinese gesagt haben, mit einem glänzenden Lächeln auf seinem Gesicht: Tja, mein Garten ist klein und auch nicht sehr lang und auch nicht allzu breit, aber er ist sehr hoch. Aber er ist sehr hoch. Aufwärts, aufwärts den Blick. Der Blick nach oben, du, der ist immer frei. Und der Herr ist immer da. Und auch die schlimmsten Umstände können dir den Blick zu deinem Herrn nicht mehr verbauen. Das ist bis heute Gottes Weg. Und ich darf es nochmal sagen, durch den Herrn Jesus hat der Vater uns noch viel enger in diese Gemeinschaft mit sich selbst hineingezogen als damals den Abraham. Und darum ist das das Entscheidende für dein neues Jahr, dass du in dieser Verbindung zu Jesus lebst. Dass du wirklich im Gebet ihm immer wieder alles hinlegst. Dass du wirklich im Studium der Bibel die Gemeinschaft mit Jesus suchst und nach seinem Willen fragst. Und dass du hier in der Gemeinde mit uns gemeinsam den Weg gehst, die wir Jesus-Leute sein wollen und uns gegenseitig ermutigen wollen und darin stützen wollen, Jesus nachzufolgen und ihn besser kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Das ist das wichtigste Projekt des ganzen neuen Jahres, dass unsere Verbindung zu Jesus immer fester wird. Und dann werden all die anderen Projekte ihre richtige Zeit und ihr richtiges Maß und ihr richtiges Ziel finden. Lasst uns doch darauf vertrauen. Und darum brauchen wir die Altäre, die wir in dieser Welt bauen, nicht als heilige Stätten, wo wir Gott begegnen. Das war auch hier in Vers 7 bei diesem Altar, den Abraham gebaut hatte, nicht so. Er ist erst Gott begegnet und danach hat er erst den Altar gebaut als ein Zeichen, als ein Signal, das er mitten in dieser Welt gesetzt hat, wie Neil Armstrong die Flagge auf dem Mond. Und das heißt, wir ziehen uns nicht zurück, wir verstecken uns nicht als Jünger Jesu Christi. Wir wollen öffentlich erkennbar sein. Wir wollen öffentlich Gottesdienst feiern. Wir wollen öffentlich von Jesus reden. Wir wollen öffentlich sein Wort weitergeben. Und wir wollen uns öffentlich als Botschafter und Diener unseres Herrn Jesus Christus zu erkennen geben. Abraham kann sich auch nicht mehr verstecken. Er kann nicht mehr den Mund halten. Und dann steht hier in Vers 8 dieser wunderbare Satz: Danach brach er von dort auf bis ins Gebirge, östlich der Stadt Bethel, schlug sein Zelt auf und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Er hat den Namen des Herrn dort angerufen. Luther hat das etwas freier übersetzt, aber sehr treffend. Luther hat übersetzt: und er predigte den Namen des Herrn. Und letztlich war es das auch. Er rief den Namen des Herrn an, aber er hat ihn damit auch gepredigt und gesagt: diesem Herrn gehört mein Leben. Und du, dein Leben sollte auch diesem Herrn gehören. Denn nur dann wirst du gerettet. Denn nur dann bekommst du ewiges Leben. Nur dann wird Gott dein Vater. Nur dann kannst du getrost in die Zukunft gehen, auch ins neue Jahr hinein. Und was für eine Weite, was für eine Tiefe bekam das Leben dieses Mannes noch mit 75 Jahren. In Abwandlung eines bekannten Schlagers könnte man auch singen: mit 75 Jahren, da fängt das Leben an. Es war mit 75 noch nicht zu spät. Es war noch nicht zu spät, sondern es ging jetzt erst richtig los. Ihr Lieben, auch für uns hat der Herr bestimmt ein spannendes Jahr 2016 vorgesehen. Lasst uns getrost mit dieser Perspektive da hineingehen. Heraus aus dem alten Trott, heraus aus den ganzen eigenen Sicherheiten, voraus ins neue Land und aufwärts den Blick. Und darum wäre das auch ein Lied für Abraham gewesen. Und es ist ein Lied für uns, was wir jetzt dann gleich singen werden. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Das ist das Lied von Abraham. Aufwärts, vorwärts. Und dann heißt es eben auch: raus aus dem Trott, vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Was ewig euer Herz vergnügt, was vor euch liegt, was Gott gibt, ist wohl des Opfers wert. Und dann heißt es, dass Gott uns niemals allein lässt und dass wir getrost an seiner Hand mit ihm vorangehen können. Hier wird die ganze Geschichte Abrahams im Grunde nochmal erzählt in diesem wunderbaren Lied. Und dieser Blick nach oben, der schenkt uns eine tiefe Geborgenheit. Auch wenn da erstmal nur ein Zelt steht bei Abraham, mitten in diesem unwirtlichen Gebirge zwischen Bethel und Ai. Erstmal steht da nur ein Zelt und ein Altar. Aber er ist da und der Blick nach oben ist frei. Und das ist letztlich auch der alles entscheidende Unterschied zwischen Abraham und Kolumbus. Als der große Seefahrer stirbt, so heißt es, ist er ein hoffnungsloser Mann. 1504 sitzt er nach erfolgloser Expedition fast ein Jahr lang auf Jamaika fest. Mit leeren Händen kehrt Kolumbus im November 1504 zurück in die Heimat. Ein kranker, grantiger, alter Mann. Und als er wenig später im Sterben liegt, schickt der Hof nicht einmal Grüße. Kolumbus ist 54, die Arthritis hat ihn zerfressen. Und am 20. Mai 1506, so heißt es, scheidet der Admiral aus der Welt. Verbittert, hoffnungslos, gescheitert. Wie anders endet der Aufbruch von Abraham. Abraham erfährt die Treue Gottes. Er wird festgehalten, er wird durchgetragen. Und Abraham gehört dann auch zu den Leuten, über die Hebräer 11 sagt, sie haben bekannt, dass sie Fremdlinge waren auf Erden. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt erbaut. Das ist das Ziel der Leute wie Abraham. Gott hat uns eine Stadt erbaut. Gottes Stadt, Gottes ewige Heimat. Das ist das große Ziel unserer Reise. Und bis dahin dürfen wir immer wieder getrost neu aufbrechen und unseren Herrn bitten, geh uns voran, nimm uns mit. Und dann wird es mit Sicherheit ein spannendes, gesegnetes und von Gott erfülltes Jahr 2016. Drum aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts, fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.